Merry Christmas vorgezogenes. Ich möchte direkt, bevor wir loslegen, in die Vogelgeschichte fragen, was ist dein liebstes Lied für Christmas? Ich weiß ja eure Vorlieben, aber sag mal, was dein liebstes Lied ist.
Es ist wird dich überraschen, aber ich bin dieses Jahr sehr klassisch unterwegs. Das liegt auch daran, dass ich ja hier den Chor leite und dass ich Heiligabend orgeln muss. Und deswegen sind es so ein paar klassischere Lieder, die du vielleicht gar nicht kennst.
Das kann sehr gut sein. Aber jetzt mach's nicht so spannend. Du kannst ja ein Lied nennen, was dieses Jahr für dich besonders. Du musst ja nicht immer, aber für dieses Jahr dein liebstes Lied.
Ich höre dieses Jahr sehr viel Fröhlich soll mein Herz springen mit einem Text von Paul Gerhardt.
Oh, wie schön. Sing mal.
Was?
Ja, einmal kurz so vorsingen.
Fröhlich soll mein Herz springen, dieser Zeit davor freut, alle Engel singen. Hört, hört, wie mit vollen Chören alle Luft laute ruft, Christus ist geboren.
Ach, wie interessant. Schön.
Habe ich das jetzt gut hingekriegt? Ich bin ganz aufgeregt.
Ja. Ja, es ist schön gesungen.
Okay, das ist nämlich ein sehr schweres Lied und ich bin aufgeregt, ob das alles klappt in der Kirche.
Richtig kirchlich unterwegs, der Philo.
Ja, ich bin heute mal, ich weiß, du hättest lieber was von Mariah gehört oder so, aber ich muss jetzt mal, vielen Jahren muss man ja auch mal überraschen können, finde ich.
Ja, nee, und das stimmt auch gar. Also ich zum Beispiel mag ja auch, ich sag mal, klassischere Weihnachtslieder auch sehr gerne.
Ja.
Ich habe jetzt nicht so viele auf dem Petto wahrscheinlich, aber ich muss dann auch immer unterscheiden zwischen Pop.
Ja.
Und so klassischen Liedern, ja. Wenn man sowas fragt.
Und ich bin ja auch schon lange aus der Kirche ausgetreten. Ich war aber als Kind und Jugendlicher, wir hatten ja auch nichts anderes auf dem Dorf. Tatsächlich war ich immer viel in den ganzen kirchlichen Geschichten unterwegs. War auch ehrlich gesagt gar nicht so schlimm, wie man das heute so denken könnte. Ich war ja in drei Chören gleichzeitig und ich liebe Chormusik einfach sehr. Und die kann man in unseren Breiten manchmal ganz schwer oder gerade zu dieser Jahreszeit von christlichen Texten trennen. Da muss man dann mal ein Äuglein zudrücken. Und das tue ich dann. Und dann ab 1.1. bin ich wieder unchristlich unterwegs.
Radikal, ganz radikal.
Dann bin ich wieder, ganz radikal genau, unterwegs. Das ist so diese sogenannte, wie sagt man das nochmal? Doppelmoral zu Weihnachten.
Ja.
Weißt du, ganze Jahr auf die Kirche schimpfen und dann schön abheulen bei solchen Liedern.
Ja, genau.
Gebe ich auch offen zu.
Schön in die Kirche rennen und so tun, als wäre man richtig, richtig kirchlich
schön,
unterwegs.
Schön einen am Abbeten, genau.
Ja,
nee,
mega
Abbeten. Nee, das ist ja, aber gut, so ist das nun mal. Und finde ich, ich kann es nicht ändern, es gibt so ein paar von diesen klassischen Chorliedern, jetzt gar nicht hier Ode Fröhliche und das ganze Weihnachtsmarktgebimmel, sondern dann schon eher sowas wie das gerade, was auch gar nicht so bekannt ist. Und das ist sogar auch, glaube ich, sogar hier in der Region um Berlin noch mal bekannter, weil dieser Typ, der das geschrieben hat, kommt hierher. Deswegen, und ich habe das immer, mir hat immer hier der Pfarrer, weil hier kein Mensch mehr Orgel spielen kann, habe ich das irgendwann übernommen und dann hat der Pfarrer mir immer die Lieder für Weihnachten gegeben und dann kannte ich manche davon nicht. So, ich komme ja auch aus einer ganz anderen Region und da war immer das dabei und das habe ich jedes Jahr geskippt, weil ich dachte, nö, machen wir nicht, kenne ich nicht.
Ja.
Und dieses Jahr habe ich mir das einfach ein paar Mal angehört und dachte, ist eigentlich sehr, sehr schön und jetzt haben wir es nicht, jetzt haben wir es nicht geskippt und deswegen bin ich jetzt aufgeregt.
Ja, das ist aufregend und schön. Schade, wäre ich gerne dabei, wenn du das spielst.
Dann wäre ich noch aufgeregter.
Ja, genau. Bei mir vor allen Dingen.
Und ja, genau. Und dann wollte ich dich aber auch nochmal was fragen, sehr ähnliches fragen. Was ist denn dieses Jahr dein Weihnachtslied? Dein liebstes?
Ach so, ganz ähnlich.
Ja, ist eine ähnliche Frage.
Es ist fast die gleiche. ich würde sagen, also dann bleiben wir auch beim Klassischen. Ich mag ja Pop-Lieder Weihnachten wirklich gerne, das weißt du ja auch. Aber wenn es ums Klassische geht, was heißt dieses Jahr, ist eigentlich jedes Jahr, mag ich gerne Stille Nacht.
Ja.
Stille Nacht, heilige Nacht.
Und du hast, Antonia, ich muss ganz kurz was sagen. Ja. Du hast viel zu hoch angefangen. Das ist an sich nicht schlimm. Bei dem Lied rächt sich das dann aber. Und ich liebe,
ja, total.
Ich liebe
und zwar das, ganz schnell.
Ich liebe das, wenn am Ende auch, wenn man dann schlaf in himmlischer Ruhe und da ist dann der Arsch ab. Ja. Deswegen muss man da...
Aber es ist ein schönes Lied.
Ja, ist sehr schön. Finde ich auch.
Finde ich. Und meine Mutter hat zu jedem Weihnachts... ich glaube, das sind die Wiener Philharmoniker oder der Knabenchor, dann immer dieses Lied gespielt auf Platte. Mit so ganz angesetzten jungen Stimmen. Das war schön, das ist ein schönes Lied, muss man sagen.
Genau, und da habe ich auch übrigens vor Jahren mal angefangen, eine Playlist zu erstellen mit schöner Chormusik, also Klassiker, weil das oft gab es das nicht, habe ich nicht so oft gefunden und die habe ich zusammengestellt, wenn da jemand Interesse dran hat, das ist wirklich schön, da sind ist so der Thomaner Chor drin und der Dresdner.
Musst du mal, bitte, mach die,
Dresdner,
schick die mir mal.
Dresdner Kreuzchor und diese ganzen Lieder, aber schön und gut kuratiert von mir. Mit dieser...
musst du mir mal schicken.
Ja, mache ich sehr, sehr gerne. Genau, und ich bin übrigens deswegen auch jetzt zu dieser Jahreszeit öfter in der kleinen Kirche bei uns im Dorf. Und das passt auch gut zu dem Vogel, den wir heute besprechen. Aber dazu später.
In einer Stunde dann.
In zwei, genau.
In ein bis zwei Stunden.
Ja, und ansonsten, wie ist die Stimmung? Bist du festiv?
Die Stimmung ist,
bist du festiv?
Ich war sehr festiv. Ja. Muss ich wirklich sagen, ich war überrascht, wie festiv ich war.
Ja.
Das war vor zwei Wochen so.
Ja.
Und jetzt gerade bin ich nicht mehr so festiv, aber insgesamt glücklich, hier in Köln zu sein und nicht mehr reisen zu müssen.
Ja.
Und habe jetzt nicht so viele Pläne, das gefällt mir.
Ja.
Und es ist aber wirklich... Ich bin gerade abgelenkt, weil hier ein Buntspecht gerade vor meinem Fenster sozusagen sitzt und ein Eichelhäher attackiert. Das ist sehr interessant.
Schönen Gruß.
Das zu sehen. Schöne Vögel. Dann sieht man mal diese beiden Vögel alleine, Eichelhäher und Buntspecht.
Das
wie schön,
ist ein schönes,
also unglaublich schöne Vögel.
Wäre ein schönes Gemälde. Du könntest malen, wenn du jetzt so im 15. Jahrhundert leben würdest, würdest du jetzt... Und natürlich ein Mann gewesen wärst, dann hättest du jetzt das Ölgemälde Eichelhäher und Buntspecht gemalt.
Ja, und jetzt pickt er ganz wild auf dem alten Ast rum, der Buntspecht. So, ich bin jetzt auch, was heißt, nicht richtig, aber ich freue mich und alles ist gut und irgendwie ist ein bisschen Ruhe. Das finde ich schön.
Okay.
Und bei dir, du bist wahrscheinlich wieder total festiv.
Naja, ne? Es ist aber witzigerweise ähnlich. Ich war extrem festiv, also festivissimo sozusagen, wie der Italiener sagen würde.
Ja.
Als hier so viel,
Molto
festivissimo, als hier so viel Schnee lag, da dachte ich, jetzt geht's aber los. Und das war...
Da ist richtig bei dir abgegangen.
Da habe ich kurz gedacht, was ist denn jetzt los? Und dann, das war aber ja so, wie bei dir, glaube ich, also vor zwei Wochen oder so.
Ja.
Und wir hatten ja hier, ich würde sagen, anderthalb Wochen so Schnee und auch, dass das tagsüber nicht taute. Und das haben wir irgendwie selten vor Weihnachten. Also das war die letzten Jahre immer irgendwann im Ende Januar oder so mal. Und das hat mich dann doch sehr in so eine Stimmung gebracht. Spannend ist, dass ich da anscheinend so viel von meinen Festiv-Hormonen rausgeballert habe, dass ich danach kurz dachte, jetzt ist März. Also es war so, weißt du, was ich meine?
Ja, es geht mir aber genauso dieses Jahr.
Da dachte ich so.
Ich war übermäßig Festiv. Hör mal, der Eichelhäher und der Buntspecht, die sind richtig sich am Befeinden hier. Das ist sehr interessant.
Und das,
ich hab noch nie gesehen.
Und das an Weihnachten.
Echt?
Die sollen doch mal erzählen. Ist ja interessant, dass du das kannst du gerne weiter berichten, was da passiert.
Jetzt ist gerade der Buntspecht und richtig mit einem Affenzahn hier unten auf den unteren Ast des Nussbaums geflogen und dann ist wieder der Eichelhäher weggeflogen.
Das ist eigentlich ein ganz schönes Format, so wie beim Fußball. Du hast so eine Kommentatorenkabine Und man könnte genau. mal live besprechen, was so los ist. Nicht immer irgendwie.
Du, ich bin, ja. da bin ich total für. Es gibt doch ein, ich glaube, BBC ist das, die haben doch diese Springwatch.
Ja, genau.
Wo die dann vor dem Fenster stehen. Und ich finde, das ist das Allerschönste. Und ich glaube, wir haben auch mal darüber geredet, ob wir das nicht
ja.
Mal machen, dass wir uns live schalten
ja.
und beide rausglotzen.
Ja.
Ich in den Garten und du bei dir und wir dann hier erzählen, was hier abgeht. Ja. Finde ich eine super Sache. Find das ich. Sollten wir wirklich mal machen.
Aber
so ein, zwei Minuten,
aber vielleicht,
nicht viel länger.
Ja, ja, also machen wir mal. Entweder so im Regen, nochmal im Winter, weil da ist ja auch, da sieht man, ja. sieht man die Vögel so gut. Ja, machen wir, ja. planen wir mal. Naja, so.
Stille Nachteil.
Ja, wir springen genau. hier wieder von einem Punkt zum nächsten. Fröhlich soll mein Herz springen. Das ist das Lied, was ich gesungen habe eben. Und,
sehr gut. Ich pack das in die Gut-zu-Vögeln-Playlist. Du kannst mir ja eine schöne Version mal schicken über Spotify.
Ja, schön.
Oder du packst es einfach.
Kommt, glaube ich, nicht ein Vogel drin vor, aber das macht ja nichts.
Nee, das ist egal. Ich habe heute wieder, aber da kommen wir auch gleich zu, ich habe heute wieder zwei Songs reingepackt, die auch nichts mit Vögeln zu tun, aber die besprechen wir und dann müssen wir da auch rein.
Ja.
Punkt aus.
Und jetzt habe ich noch...
Schluss.
Habe ich noch eine Frage an dich, weil ich in Mathe ja eine Null bin. Ich habe mich eben gefragt, unser wievieltes Gut zu Vögeln Weihnachten ist das? Und ich hätte jetzt gesagt 3. Stimmt das? Aber wenn man dann ja, überlegt...
Das dritte.
Ja, aber wir haben 2020 Nummer 1, 2021 Nummer 2, 2022 Nummer 3 und wir haben jetzt 2023.
Nee, warte
oder bin
mal.
Ich irre?
Ja, wir haben seit 20 den Podcast?
Ja, April 20.
Na, haben wir den nicht seit 21?
Nein, wir haben den seit dem Lockdown.
Boah, ist das krass.
Das heißt, es ist unser viertes Weihnachten.
Es ist unglaublich.
Ich glaub,
und vor allen Dingen, es ist auch unglaublich, dass das schon 4 Jahre fast her ist mit dem Lockdown.
Es ist unglaublich, dass wir seit 4 Jahren fast diesen Podcast machen und immer noch keine eigene Radiosendung haben in diesem Land. Das lassen
für
wir
alle,
mal.
Die zuhören, für alle, die zuhören jetzt, nämlich genau noch, weiß nicht wie viele. Wir wollen eine Radiosendung, der Philipp und ich.
Wir haben das ja.
Das ist unser größter Wunsch und das wünschen wir uns zu Weihnachten. Wir wollen eine Radiosendung.
Ja.
Und alle bitte weiter spreaden. Spread the news.
Wir haben das ja immer so subtil ab und zu mal mit einem kleinen sogenannten Augenzwinkern schon mal so gestreut.
Oh Gott.
Aber jetzt haben wir uns vorgenommen, wir machen das jetzt progressiv.
Ja, machen nee, wir auch.
Falsches Wort. Proaktiv.
Proaktiv. Ja, weil es steht auch immer, wenn man auch bei Instagram raus, da haben doch alle dann immer so kluge Sprüche, die sie gerne posten und irgendwelche guten Tipps fürs Leben. Gerade Instagram ist da der richtige.
Ja.
Und dann steht da immer, du musst deine Ziele besprechen und du musst sie aussprechen und du musst so Schluss aus und das machen wir jetzt.
Ja, Vorsatz fürs neue Jahr. 2024.
Vorsatz fürs neue Jahr.
So, und jetzt, um mal das, diesen wilden Einstieg hier abzuschließen, nochmal einmal kurz in die News für alle, die kein Instagram haben, uns aber zuhören. Wir haben unseren Account wieder. Das haben wir nämlich noch gar nicht hier groß verkündet.
Ja, das ist wichtig.
Das sollten wir jetzt einmal sagen. Also ihr könnt all eure Anwälte zurückrufen. Es ist alles wieder im Lot und wir sind unserer Freundin Nina, die da einiges für uns getan hat, sehr dankbar. Grüße gehen raus. So.
Ja, total. Vielen Dank, Nina, nochmal und vielleicht für alle, denen das auch passiert, immer schön melden, hatten wir ja schon, glaube ich, gesagt. Meta meldet sich dann irgendwann. Übrigens haben die sich gemeldet vor 2 Tagen, glaube ich, oder so. Oder vor 3 Tagen.
Ja, ja, stimmt.
Das ist dann ja auch wieder ein Monat. Also du,
genau.
Wenn man nicht
geduldig.
Die Connections
man muss geduldig
hat,
sein.
Genau, muss man geduldig sein.
Genau.
So, und jetzt fangen wir endlich an mit der wunderschönen, wundertollen Schleiereule.
Ja.
Ach, und noch ganz kurz für alle, die das jetzt hören, es geht ja heute oder morgen online. Wir hatten einen Podcast mit dem NABU reingezwitschert. Reingezwitschert?
Ja,
reingezwitschert,
genau.
Podcast. Der ist ganz nett, da habe ich mal reingehört, finde ich, haben wir gute Sachen besprochen. Es ging um Pop, also es ging um Vögel in der Popkultur oder
ja.
in der Geschichte, Popkulturgeschichte sozusagen. Und das ist eine informative und nette Geschichte gewesen, könnt ihr gerne mal
genau.
reinhören.
Genau, der NABU hat einen eigenen Podcast und ich muss sagen, es ist schon auch schön, dass der NABU uns einlädt als ExpertInnen für Vögel und Popkultur. Damit haben wir ja schon ein bisschen was erreicht, ne? Also,
wir haben ein bisschen was.
Eine Radiosendung wäre natürlich schöner, würde auch sehr gut passen zu diesem, wie nennt man das denn? Signature Dish. Wie heißt das
denn? Ah, ach so, du meinst zu unserem. Ach ja, genau. Das ist unser.
Gut,
das ist
unser, leider können wir das nicht mal mehr sagen. Das heißt, wir warten mit der Radiosendung.
Special.
Das ist Specialty. Das, was wir am besten
Specialty.
Können.
Specialty.
Nee,
warte mal, es gibt doch bei BWL, VWL so ein, wie heißt das denn nochmal? Das ist der Unique Selling Point.
Danke, das meinte ich. So. Ich habe gesagt.
USP.
Ich habe
USP.
Ja, ich habe gesagt, Signature Dish finde ich auch nicht schlecht. Ist unser Unique Selling Point. Und deswegen freuen wir uns, dass der NABU uns da eingeladen hat zum Thema Vögel und Kultur und Popkultur. Und es war schön, mal wieder in einem Podcast zu Gast zu sein, muss ich sagen. Und dafür nochmal vielen Dank. Hört euch das an, reingezwitschert, der NABU-Podcast. Und verbreitet es, wenn ihr mögt, sehr gerne auf euren Plattformen. So, nun zur Schleiereule, oder?
Genau, nun zur Schleiereule. Du hast jetzt noch nicht gesagt, welche Vögel du heute geglotzt hast
schon,
aber...
Na, dann mache ich das noch schnell. Ich war heute...
Ich finde das immer schön.
Ja, du hast recht, wir sollten unserem Ablauf treu bleiben. Ich war heute nur einmal draußen, und zwar mit dem Hund Gassi. Es ist unfassbar windig, schon seit Tagen. Und unglaublich, es hat sehr viel geregnet in diesem Herbst, was grundsätzlich eine schöne Sache ist. Inzwischen kann der Boden das Wasser nicht mehr richtig aufnehmen und auf den Feldern steht überall das Wasser, weil ja auch der Schnee geschmolzen ist. Und ich liebe ja wenig mehr als abgesoffene Äcker von Bauern, weil es klingt jetzt so gemein, aber es ist eigentlich der Lauf der Dinge, dass im Winter und Frühjahr Felder und Wiesen unter Wasser stehen, und wir haben eben irgendwann angefangen, das so zu entwässern, damit eben mehr im großen Stil konventionell angebaut werden kann. Und das ist eben die Geschichte, über die wir immer schon lange reden und so weiter. Deswegen haben Kiebitze und Co. keine Chance mehr. Ich habe mich deswegen heute weniger über Vogelarten, die ich gesehen habe, gefreut, sondern vielmehr über diese Veränderung in der Landschaft, dass endlich mal wieder Wasser auf den sonst so trockenen Äckern und Feldern hier bei mir steht, muss ich sagen. Das ist ein Bild, was ich sehr, sehr mag und was eigentlich auch, was gut ist fürs kommende Jahr, wenn das jetzt noch ein bisschen so länger geht. Genau, das ist das. Und gesehen habe ich eigentlich, was habe ich denn gesehen? Elstern habe ich heute gesehen, ein paar. Über die freue ich mich immer.
Ich überlege gerade, ob ich die bei dir gesehen habe. Ja, ist auch so ein Vogel, der echt überall vorkommt eigentlich, ne? Elstern.
Ja, haben wir aber auch eine sehr schöne Folge zugemacht. Weiß ich
noch. Ja, finde ich auch.
Weiß ich noch.
Die war auch gut.
Und was hast du heute?
Die war gut.
Was hast du heute gesehen? Also haben wir gerade schon gehört.
Ich war spazieren und genau wie bei dir, kurz zum Wetter, auch hier genau das Gleiche. Super, super viel Regen. Genau, ich finde es ja auch gut, aber es ist echt unangenehm gerade. Wir gehen ja auch mit unseren Hunden spazieren. Und es bleibt jetzt auch so. Und ich habe ein Rotkehlchen gesehen. Ach. Wie jeden Morgen im Gebüsch hüpft es dann so ein bisschen entlang mit mir und dann bleibt es sitzen und guckt so. Also ich muss sagen, Rotkehlchen,
mein Kleinstes.
Ich liebe sie sehr, ne?
Und Feinstes.
Ich liebe sie sehr.
Und Feinstes.
Ja, sehr.
Und Kleinstes.
Sie sind die Kleinsten. Sie sind die Kleinsten und Feinsten von allen. Und es gibt, haben wir gepostet bei Instagram schon, sorry, dass wir so oft Instagram sagen, aber es gibt einen Mann in England, glaube ich, der hat einen Account sozusagen, wo er ein wild lebendes Rotkehlchen filmt, ab und an.
Ich glaube, er ist Gärtner, oder?
Ich glaube, er ist Gärtner, er heißt, dieses Rotkehlchen hieß Bob oder heißt Bob. Nee, muss ich so sagen, weil ich eben rausgefunden habe, dass Bob nicht mehr da ist.
Ja, so ein Scheiß.
Und ich war ganz betroffen, er hat aber parallel schon irgendeinen anderen Vogel, ich weiß nicht, ob Bob einen anderen Bruder hat oder eine Schwester, Bobby oder whatever, aber da war ich so ein bisschen traurig, weil also diese Videos von diesem Vogel, wie der da in seinem Bäumchen sitzt, ich weiß nicht, ob ich je was Süßeres gesehen habe.
Nein, und du wirst auch nie was Süßeres sehen, und der hat ja so eine Beziehung ja. zu diesem Vogel aufgebaut und hat das immer gefilmt und füttert ihn auch immer und das hat immer gewartet auf die Würmchen und so, ne? Das ist so schön erzählt von diesem Typen mit diesem Vogel.
Ja.
Also es war wie so ein...
Ja.
Wie so ein
auch so respektvoll, ja, genau. ne? Der ist so ganz,
ja.
so mit Abstand, aber man sieht richtig, wie dieser Vogel diesen Mann gerne hat ja. und immer kommt und auf ihn, ne? Es ist wirklich, also ganz schön und wie alle wissen, die uns kennen, Philipp und ich, wir sind ja sehr sensibel, wenn es darum geht, Vögel zu fangen, Vögel zu locken oder in irgendeiner Form zu nutzen für irgendwelche Zwecke, die uns Menschen betreffen oder die wir einfach nur, wo wir von profitieren und nicht der Vogel.
Mögen wir nicht.
Deswegen das mögen wir gar nicht und das wollen wir auch nicht unterstützen. Aber da hat man wirklich das Gefühl, das ist ein Mensch, der einfach den Vogel und die Natur liebt und dieser Vogel gibt die oder hat diese Liebe zurückgegeben und es war alles ganz selbst gewählt sozusagen und das fand ich
ja.
oder finde ich ist ja immer noch da sehr schön.
Ja, so wie es sein schön. Soll, so wie es immer sein ja. sollte und so wie wir das glaube ich alle, die hier zuhören, kennen, auch wenn es ja. vielleicht nicht der Bob ist, der einem bis auf einen Meter nahe kommt. So haben wir ja doch alle eigentlich oder viele im Garten oder im Stadtpark Vögel, die uns begleiten. Und manchmal ist es vielleicht nicht immer dieselbe Amsel, aber trotzdem ist es die Amsel, die an einer Stelle immer ist und man sich freut. Und oder das haben uns auch viele geschrieben damals bei der Folge zur Nebelkrähe. Das ist ja auch so. Da gibt es ja auch echt einige Menschen, die denen immer Nüsschen hinlegen und dann warten die schon und sowas. Und das ist das
Total.
Allerschönste, wenn man sowas aufbauen kann und dann braucht man auch echt keinen Vogel mehr in den Käfig sperren. Sowieso nicht, aber das, das ist so ein bisschen die, was uns dieser Mensch aus England mit dem Rotkehlchen nochmal gezeigt hat. Ja, einfach eine schöne Geschichte. Rotkehlchen, der Weihnachtsvogel, da sagen wir jetzt nicht so viel zu, weil da haben wir in der letzten oder vorletzten Weihnachtsfolge ausgiebig drüber geredet, warum das Rotkehlchen der Weihnachtsvogel ist.
Ja. Das machen wir jetzt nicht.
Nein.
Wir wollen aber, können da direkt ansetzen, weil du sagst, die Beziehung Mensch-Tier, wie wenig und wie leicht es eigentlich fallen kann, die Vögel oder den Vögeln zu helfen, aber ihnen ein Leben zu ermöglichen. Und das passt ja auch super zu der Schleiereule, die ja auch auf jeden Fall ein Vogel ist oder war, muss man leider hier und da sagen, die nah am Menschen gelebt hat und lebt
und
auch immer noch eigentlich sucht und unsere Nähe braucht.
Ne? Unter Umständen kann man der Schleiereule gut helfen, da reden wir gleich bestimmt noch ausgiebig drüber. Bei ihr ist es aber nochmal extremer als vielleicht bei Blaumeisen oder so, denen man einen Nistkasten hinhängen kann, weil der Aspekt der Nahrungssuche da auch nochmal eine größere Rolle spielt. Aber erstmal nochmal kurz zurückspulen, hast du schon mal eine Schleiereule gesehen?
Ich habe noch nie eine Schleiereule in der Natur gesehen. Ich glaube, ich war vor 20 Jahren oder so, habe ich für ein Format gearbeitet, das heißt Hund, Katze, Maus oder hieß Hund, Katze, Maus bei Vox. Ich weiß nicht, ob vielleicht ein paar von euch das kennen. Und da habe ich Beiträge realisiert und da waren wir mal in so einer Vogelwarte und da war eine Schleiereule, die auch auf dem Arm von dem Betreuer saß und die konnte ich mir von nahem angucken. Aber das war natürlich interessant zu sehen. Ich konnte sie auch berühren. Das ist echt unglaublich, wie weich die sind und fluffig.
Ja.
Aber unter Umständen, die jetzt nicht favorisiert sind, sagen wir es mal so.
Ja, verstehe ich.
Ja.
Und
du?
Ja, ich habe tatsächlich... Also das große Glück, dass wir bei uns im Dorf eine haben, das erzähle ich auch gleich, aber schon als Kind oder als Jugendlicher habe ich Schleiereulen gesehen und zwar komme ich ja gebürtig aus Niedersachsen und dort im Nordwesten und auch im Münsterland sind die Schleiereulen noch häufiger als anderswo in Deutschland, liegt vor allem auch daran, an zwei Aspekten und da gehen wir jetzt schon mal ganz tief in die Materie, die landwirtschaftlichen Nutzflächen im Nordwesten sind häufig noch kleinteiliger, strukturierter als hier im Osten, wo durch die lange Geschichte der LPGs, also die die landwirtschaftlichen Genossenschaften in der DDR, wo einfach sehr viele Flächen zusammengelegt wurden, Hecken verschwunden sind, Stichwort Flurbereinigung, und dadurch haben wir hier, das kennt ihr alle, wenn man nach Mecklenburg fährt und so weiter, diese riesigen Felder ohne einen Baum, ohne eine Hecke. So, und da haben wir schon tausendmal drüber geredet, aber das ist eben für viele Vogelarten und vor allem für viele Tierarten ganz, ganz schlecht. Mäuse zum Beispiel kommen da auch nicht mehr so gut klar. So, und das will ich jetzt nicht ausführen, die Geschichte kennen wir, was daran alles blöd ist, aber im Nordwesten, wo es auch ein bisschen feuchter ist und so weiter, gibt es einfach immer noch sehr gute, sichere Mäusejahre, das heißt, die Nahrung ist dort etwas, ja, es gibt einfach mehr zu fressen, und die Schleiereule schwankt in ihren Beständen immer extrem. Man hat das in der Schule in Ökologie auch mal gelernt vor 100 Jahren, diese Mäusejahre und Eulenjahre, ne, diese Abhängigkeiten davon. Ich weiß nicht, ob du dich daran erinnerst. Das ist bei Eulen ganz, ganz extrem so, und deswegen sind die darauf angewiesen, dass schlechte Jahre immer wieder ausgeglichen werden, und das passiert dort oben im Nordwesten extrem schneller und besser als zum Beispiel hier im Osten. So, lange Rede, kurzer Sinn. Ich habe dort als Kind auf einem Bauernhof ausgeholfen, morgens beim Melken. Und dieser Bauernhof hatte eine Schleiereule in der Scheune. Und als die spitz gekriegt haben, dass ich Vogelfreund bin, haben sie mir die gezeigt. Und da werde ich nie vergessen, wie ich dort auf den Dachboden gestiegen bin und hochgeguckt habe, und dort flogen zwei Schleiereulen wie so zwei elfengleiche Wesen auf einmal so von Balken zu Balken, ohne ein Geräusch zu machen. Und dieses, ja, und da war ich glaube, ich war 14, und das Bild habe ich komplett noch vor mir. Und ich habe viel vergessen von früher, aber das weiß ich noch ganz genau. Meine erste nahe Begegnung mit Schleiereulen, genau.
Ja, und ich möchte kurz noch dazu was sagen. Eigentlich wollte ich zu vielen Sachen was sagen, aber ich finde, wir haben viel über Landwirtschaft geredet, auch über die Art, wie wir Landwirtschaft betreiben. Aber als ich hier in die Schleiereule mich auch noch mal reingelesen habe, ist mir bewusst geworden, ich finde, diese Folge müssen wir es noch mal erklären. Das hast du sehr schön. Und weil auch gerade unter dem Aspekt, was jetzt politisch passiert, wir sind Ende des Jahres 23 und es gibt viele Bauern, die mit ihren Traktoren nach Berlin reinfahren wegen Subventionen und Kürzungen von Diesel etc. Und ich finde schon, ich möchte dazu was sagen, weil wir haben ja viele Filme in diesem Bereich gemacht und ich habe mich auch sehr viel mit Subventionen etc. von der EU beschäftigt. Und diese Bauern, die jetzt demonstrieren in Berlin, das sind hauptsächlich Großbauern. Das sind Bauern, die eben große Flächen zur Verfügung stehen haben und die auch sehr viele Subventionen bekommen, weil die Subventionen in Deutschland oder in Europa werden verteilt nach Größe eines Betriebes und nicht nach dem, wie dieser Betrieb wirtschaftet oder wie der die Felder angeht
auch nicht,
oder ob das nachhaltig
auch ist. Auch nicht nach dem Ertrag. Also es ist eigentlich egal, es geht um die Flächen. Ja.
Es geht um die Flächen. Das heißt also, der Bauernverband in Deutschland ist ein Verband, der hauptsächlich, das kann man so sagen, hauptsächlich die großen Bauern und die Agrounternehmen oder Agrarunternehmen sozusagen unterstützt und für die spricht. Und die ganzen kleineren Landwirte, ich sage jetzt extra nachhaltig oder Bio-Betriebe, die sind nicht diejenigen, die betroffen sind. Und das sind auch nicht diejenigen, die jetzt nach Berlin fahren und die jedes Jahr zumachen müssen, weil sie einfach es nicht mehr schaffen, ihre Ware richtig zu verkaufen, Vertrieb zu finden, etc., etc. Und das finde ich ganz, ganz wichtig, weil diese großen Unternehmen, die eben diese großen Gebiete und diese großen Flächen haben, die dann wirklich industriell sozusagen und auch maschinell betrieben werden, das sind auch die Betriebe, die es einfach auch nicht mehr zulassen, dass zum Beispiel Nagetiere wie Mäuse überleben können, die dann wiederum auch eine Basis für diese Vögel bieten. Und das Ganze ist einfach ein Riesenkreislauf, der mit einzig mit Geld zu tun hat am Ende für diese ich sag mal, Unternehmen, das sind ja wirklich Unternehmen, also große Landwirte, die dann auch noch gestützt wurden und die über Jahre jetzt Gewinn gemacht haben, weil die so viele Subventionen bekommen. Und das ist ein Kreislauf, den müssen wir, und das sage ich jetzt mal so ganz, wir sind ja immer ein bisschen vorsichtig hier, aber das muss gestoppt werden, weil wenn das so weitergeht, dann werden auf jeden Fall Schleiereulen, die haben auch noch andere Gründe und es gibt auch für jeden Vogel noch andere Gründe, aber der Hauptgrund im Allgemeinen bei fast allen Vögeln und fast allen Tieren oder Artensterben im Allgemeinen ist hauptsächlich die Landwirtschaft. Ja. Und das ist nun mal so. Da ist kein Weg dran vorbei. Und wir reden hier auch von Nutztieren, wir reden hier von Fleischkonsum. Das ist ja alles, das wird ja alles betrieben für, also sehr viel auch für Futter, für unsere Nutztiere,
also einer der,
die dann im Stall stehen.
Genau, einer der großen Irrglauben, was ich auch hier im Gespräch oft mit Menschen mitbekomme, ist tatsächlich, dass die Landwirtschaft muss geschützt werden, die Bauern müssen geschützt werden, denn sie liefern ja unser täglich Brot, sie liefern ja unsere tägliche Nahrung. Und das ist natürlich jahrhundertelang so gewesen, richtig, aber wenn man mal guckt, wo unser Gemüse herkommt, dann kommt das fast komplett aus Spanien oder aus Holland, nur mal so. Und der Großteil der Flächen, die wir hier haben, diese riesigen Flächen, sind Futter für meistens Schweine oder Rinder, die dann wiederum im Stall stehen und nicht mehr auf den Wiesen. Sprich, der Anteil an menschlichem Futter, was wir selber essen, Salat und so weiter, ne, was auch draußen angebaut wird, der ist so gering gegenüber dem Futter für die Tiere. Das heißt, wir jagen erstmal Proteine oder auf jeden Fall jagen wir erstmal Pflanzen durch ein Schwein, um es dann zu essen, anstatt es direkt selber zu essen. So, weißt du, was ich meine? Und damit...
Absolut, und genau.
Naja, und damit wollte ich nur sagen, diese riesigen Flächen, die sind zu einem großen Teil eben gar nicht direkt unser Essen. Zu einem Teil indirekt unser Essen, natürlich, aber es ist so ein Irrglaube. Und und hier im Osten ist es eben nochmal extremer, weil wir hier diese riesigen Flächen aus DDR-Zeiten noch haben, die natürlich nach der Wende dann den Besitzer in irgendeiner Form gewechselt haben. Und da ist ja auch keiner bereit, jetzt zu sagen, okay, wir teilen das jetzt mal wieder auf und pflanzen Hecken und ziehen irgendwelche Mäuerchen, damit die Mäuschen, also der Zug ist abgefahren, so. Und die Schleiereule, um das daraufhin zurückzubringen, in Brandenburg, kenne ich die Zahlen, ich kann da auch gleich noch gerne was zu vorlesen. Alle OrnithologInnen, mit denen ich hier rede, die sagen, die Schleiereule ist eine der Arten, die hier bei uns aussterben wird, noch zu meinen Lebzeiten. So, Punkt. Und das muss man sich jetzt mal überlegen.
Ja, und ich finde, das ist also der Grund, warum mir das so wichtig ist, ist, weil viele Menschen, die unseren Podcast hören oder die wirklich jetzt zum Beispiel ein Herz für Schleiereulen haben und sich fragen, was kann ich denn tun? Ich bin keine Landwirtin, ich habe keine Kirche, da kommen wir ja gleich zu, also wo die leben, ne? Das hat ja auch viel mit Sanierung zu tun. Was kann ich denn tun? Und da muss ich wirklich sagen, jetzt zum Jahresende, wenn jemand Interesse hat, vielleicht sich was Gutes vorzunehmen fürs nächste Jahr oder noch überlegt, was oder vielleicht schon länger überlegt, seine Ernährung umzustellen oder ein bisschen was zu tun. Der Fleischkonsum, der Verzehr von tierischen Proteinen, sei es Butter, sei es Milch oder tierischen Erzeugnissen, der hat auch mit dieser Schleiereule zu tun. Und dass man das mal versteht, dass wir die Art, wie wir Nahrung erzeugen, nämlich vor allen Dingen auch Fleisch, vor allen Dingen auch tierische Erzeugnisse, die hat ganz klar auch mit dem Aussterben von Arten zu tun.
Ja, auch von...
Das heißt also jeder...
Entschuldige, mach weiter.
Das heißt also jeder, der sich jetzt überlegt, vielleicht im nächsten Jahr ein bisschen mehr darauf zu achten oder weniger tierische Proteine oder tierische Erzeugnisse zu kaufen oder vielleicht ganz auf Fleisch zu verzichten oder was auch immer, der tut auch diesem oder der wirkt auch dem Artensterben entgegen. Und ich finde, das muss man mal klar ausdrücken, damit wir das verstehen überhaupt. Was hat denn das eine mit dem anderen zu tun? Und das ist ein klarer Kreislauf.
Ja, und wir haben es ja auch schon oft gesagt, aber es ist auch gut, es nochmal zu sagen. In diesem Fall bei der Schleiereule geht es um Mäuse übrigens. Und Mäuse leben einfach nicht in so verdichteten Äckern, wo früher Wiesen waren und so weiter. Da haben viel mehr Mäuse, Feldhamster gibt es ja gar nicht mehr, gelebt. Weil da auch nicht so oft draufgefahren wurde, um dann nochmal Glyphosat und dann nochmal Düngen. Dann muss die ganze Schweinescheiße irgendwo hin. So viel, wie die riesigen Maschinen auf den Äckern unterwegs sind, das war früher nicht so. Die Böden sind komplett verdichtet und dort leben einfach keine Mäuse mehr. Die Mäuse leben an den Rändern, übrigens auch der Grund, warum Mäusebussarde immer an Straßen sitzen, weil die armen Schweine nur noch da 2 Meter haben, wo überhaupt...
Die Anschleiereulen,
Da, wo nicht gefahren wird, wo der dicke, fette Trecker eben nicht mehr hinkommt. Das ist der Grund. Und der Mäusebussard ist ein Anzeiger dafür. Mir hat letztens noch eine gesagt, eine ältere Dame, früher saßen die doch nie so an den Straßen rum. Ja, aber es machen die auch nicht freiwillig. So, nur mal so als Beispiel. Die Ränder sind eben die einzigen, wo noch so viele Feldmäuse leben, dass da eben Schleiereulen vernünftig von überleben können. So, das ist der direkte Zusammenhang mit dieser Industrialisierung der Landwirtschaft. Und insgesamt...
Das bricht einem wirklich das Herz, wenn man das liest, als ich das gestern... Wo ich dachte, das ist ja...
Ja, und...
Wirklich so schlimm. Es gibt auch, einfach um das nochmal zu... Es gibt ja auch wirkliche Schutzmaßnahmen, wo die auch erfolgreich die Schleiereulen wieder angesiedelt haben und die Jungtiere eben alle verenden an den Straßen. Ja. Genau deswegen. Die fliegen dann dahin, weil sie da noch Mäuse finden, haben keine Ahnung und werden alle überfahren.
Ja, das stimmt auch.
Das ist echt so schlimm.
Und das, was wir jetzt über verdichteten Boden und Feldmäuse und Schleiereule erzählt haben, gilt eben ganz genau so, das haben wir bei anderen Vogelarten oft gesagt, für Insekten. Also es geht insgesamt um den Artenschwund in der offenen Landschaft. Und das ist auch der Grund, warum zum Beispiel der Wiedehopf bei uns überall an den Dorfrändern vorkommt. Ich freue mich über diesen Vogel, dass der hier wieder vorkommt, keine Frage. Es ist ein total positives Beispiel auch von Artenschutz, wo man was bewirken kann. Es ist auch sehr, sehr wichtig, dass sowas passiert und nicht immer nur negative Dinge. Aber ein Grund, warum der Wiedehopf, der immer ein ausgesprochen scheuer Vogel war, der irgendwo in der offenen Landschaft vorkam, jetzt auf einmal sich in den Siedlungsrändern niederlässt, ist, weil an der Stelle, wo mein Garten übergeht zum Radweg, ich bedenke mir jetzt was aus, da ist auf einmal 2 Meter Wildwuchs und da gibt es dann noch 3 Insekten, aber auch nur da.
Ja.
So, und das gilt eben für viele andere Arten. Auch das Schwarzkehlchen hat dieses Jahr das erste Mal hier bei mir am Ende des Grundstücks gebrütet. Und das Schwarzkehlchen ist eigentlich kein Vogel, der irgendwie in Gärten kommt. Und das ist so, man kann sich darüber freuen, aber man kann auch mal kurz gucken, woran liegt denn das eigentlich? Und das ist das genau das Beispiel. Auch übrigens, warum das Rebhuhn so gut wie ausgestorben ist hier bei uns im Osten. Weil es überhaupt keinerlei Rückzugsorte mehr gibt, keinerlei Ränder. Es wird bis an die Feldwege rangepflügt und da gibt es auch keine Hecken mehr. Und klar gibt es die noch, aber viel zu wenig. Und wo das Rebhuhn als Beispiel verschwunden ist, da kommt es auch nicht mehr hin, weil das leider auch noch den Nachteil hat in der Evolution, dass es ein sehr faules Tier ist, was einen sehr kleinen Bewegungsradius hat. Das kommt hinzu. Das denkt nicht auf einmal, hier ist die Hecke weg, flieg ich mal da hinten hin, das ist ein Huhn. Hühner fliegen nicht so gerne. So, das sind so viele, viele Beispiele, nur um nochmal zu zeigen, es geht hier nicht nur um die Schleiereule. Aber auch wenn es nur um die Schleiereule gehen würde, wäre das schon Grund genug, sich für 2024 was vorzunehmen. Und wenn es nicht nur der Fleischkonsum ist, was immer das Beste ist, den zu reduzieren oder einzustellen, dann hilft tatsächlich auch zu gucken, wo kann ich denn hier in der Nähe was einkaufen? Wo kann ich denn regional einkaufen bei einem Landwirt, der vielleicht, wo noch irgendwie jemand, den ich kenne, auf dem Trecker sitzt und nicht irgendein Unternehmen, was sonst wo sitzt, wo ich überhaupt keine Chance habe, auch Einfluss zu nehmen auf die ganzen Prozesse, wo ich auch nicht sagen kann, hör mal, lass doch mal hier bitte den Rand stehen, dass hier noch 3 Feldlerchen sitzen können. So, deswegen ist die Regionalität auch wichtig.
Ja, genau. was auch gerade in Berlin unterwegs ist mit seinen Tausenden von Traktoren, ja, um da Subventionen
zu bekommen. Wir haben das Pferd von hinten aufgezäumt. Wir haben nämlich, ja, leider, aber es ist gut, dass wir das gemacht haben. Wir hätten voransagen sollen für diejenigen, die gar nicht so viel wissen über Eulen und Schleiereulen, dass die Schleiereule eine sehr extreme Kulturfolgerin ist und über Jahrhunderte die Nähe des Menschen gesucht hat, was ihr jetzt zum Verhängnis wird. So, jetzt sage ich es nach 39 Minuten.
Ich finde, dieser Vogel ist ein super Beispiel dafür, wie lange, und also wie du schon gesagt hast, lange als Kulturfolger erfolgreich gelebt und in den letzten 30 Jahren mit der Landwirtschaft vor allen Dingen, aber auch der Restauration von Kirchen und landwirtschaftlichen Bauten etc. leider die Arschkarte, ja, gezogen hat.
Genau.
Das ist ja auch wieder so ein Punkt, da haben wir auch schon oft drüber geredet, aber man kann es nicht oft genug sagen, die Baubranche ist auch ein, wie kann man das sagen, ein
Faktor.
Ein Faktor oder ein wichtiger Player, wir könnten alle so viel tun und man könnte, oder eigentlich müsste man gar nicht viel tun und man könnte einfach bestimmte Dinge einhalten und man würde so vielen Tieren helfen, ja, wie zum Beispiel der Schleiereule oder den Spatzen oder den Staren oder anderen Säugern oder was auch immer. Oder Fledermäusen, wie auch immer. Es wäre so einfach, aber es ist natürlich auch sehr viel Nichtwissen da, das muss man auch sagen. Genau. Also das Bewusstsein ist auch oft nicht da. Ich möchte jetzt niemanden an Pranger stellen, aber es ist dann doch so, dass diese Restauration von Kirchentürmen zum Beispiel, da kannst du ja auch vielleicht gleich was zu erzählen bei euch, ne? Hat dafür gesorgt, dass einfach diese Tiere nicht mehr zu ihren Brutplätzen oder Überwitterungsplätzen kommen. Ne?
Also die Schleiereule ist auch eine Gebäudebrüterin, nicht in der großen Großstadt, also nicht wie Spatz und Mauersegler mitten in Berlin oder Köln, sondern eher in dörflicheren Gebieten, manchmal auch nur auf einzelnen Höfen oder da vor allem noch. Und sie hat eben immer eigentlich an Kirchtürmen gelebt, weil sie in so Gebäudenischen gebrütet hat, so wie auch Turmfalke, das ist so ein ähnlicher, die haben einen ähnlichen Lebensraum. Und früher gab es an den Kirchen immer, oder gibt es immer noch, so Löcher, gemauerte Löcher, übrigens auch oft an den, an den Glockentürmen, ganz klassisch, damit das Gebimmel, auch ein richtig schönes Wort, dass das Gebimmel rausbimmelt und so, und auch zur Durchlüftung und überhaupt. Also diese alten Gemäuer hatten immer diese Löcher haben sie auch heute noch, aber heute werden oft diese Löcher zugemacht mit Draht, damit da nicht die gemeine Stadttaube reingeht. Das Thema kennen wir zur Genüge. Aber auch insgesamt damit, ne, weil der Mensch ist ja, möchte nicht irgendwie die Kontrolle verlieren und Löcher im Haus.
Kein Kot.
Bedeutet, da könnte Kot fallen und Eulen auch noch, dazu kommt noch Gewölle, da muss man auch noch, noch mehr fegen und so weiter. Und ich habe schon mit so vielen Leuten gesprochen, es gibt auch Positivbeispiele, das sage ich gleich auch noch. Aber gerade bei Kirchen, wo man irgendwie, jetzt schließt sich der Kreis zu meinem fröhlichen Gesinge eben, gerade bei Kirchen, die ja eigentlich die Schöpfung bewahren sollten und die Schönheit der Schöpfung und zu sagen, der liebe Gott hat uns doch alle geschaffen, auch die Schleiereule, was könnte es denn Schöneres geben, als ein Kirchenhaus, also eine Kirche zu haben, die für alle offen ist, wo man sagen kann, das ist hier für unsere Gläubigen, Christen und Christinnen ein Haus, wo man zusammenkommt, aber auch für Fledermäuse und Schleiereulen und Dohlen und was nicht alles. So, natürlich müsste man dann mal fegen, aber dann muss man halt mal fegen. Also guckt euch mal die Städte an, wie viel man wegen Menschen fegen muss. So.
Ich wollte gerade sagen, das hast du super, das ist ja super gesagt. Wenn man überlegt, wie viel Scheiße wir wegmachen müssen von uns selber.
ja Atommüll. Naja, aber.
Nicht nur das, auch wenn ich rausgehe und sehe, wie die Leute wahllos in den Wald irgendeinen Kack liegen lassen.
Ja, genau. Und das ist aber das gleiche Prinzip wie mit den sauberen Vorgärten und so weiter. Es soll alles schön akkurat sein. Und das war auch vor Jahrhunderten eben noch gar nicht so. Da hat sich da, also, ne, da war das ganz normal, dass da die Eulen auch lebten. So, und plus, jetzt kommt aber noch was ganz Wichtiges hinzu. Und das hat was wieder mit den Mäusen zu tun. Die waren eben früher so häufig Mäuse und gefürchtet, weil sie die Vorräte angefressen haben. Ja, du hast ja Weizen, das hast du ja alles eingelagert irgendwo. Und das war ja deine... Alles, was du hattest, waren diese Säcke mit Weizen, mit Korn, mit Getreide. Und wenn diese Ernte vernichtet wurde, warst du geliefert im nächsten Frühjahr oder wann auch immer. So, das muss man sich mal vorstellen. Unsere ganze Architektur hier auf den Dörfern ist danach ausgerichtet. Die Scheunen, wo man das trocken lagern konnte, die waren im Winter voll mit Mäusen. Deswegen auch die Katzen. Das hat alles seinen Grund. Wenn man sich mal umguckt, es gibt hier in der Region, aber eigentlich überall, das sogenannte Uhlenloch. Das ist oben, oben am Giebel ein Loch, so ein Kreis, ja? Das gibt es
oder ganz. Oder ein Herz.
Oder ein Herz, genau. Und bei mir in Niedersachsen, in den alten Fachwerkhäusern, waren das sogar oft Kreuze. So, und durch dieses Uhlenloch, Uhle, das ist Niederdeutsch für Eule, da ist die Eule rein und das war, das, da war die Architektur über Jahrhunderte so, dass sie extra ein Loch gelassen hat für die Vögel. Also das Gegenteil von dem, was wir heute sehen, weil sich die Menschen gefreut haben, wenn die Uhle da reingeflogen kam und erstmal schön gemütlich die Mäuse gefressen hat. Und die Eule wusste das eben auch. Also man hat geguckt, was nützt uns, was nützt euch. Und da hatte eine Schleiereule auch noch manchmal über 10 Junge. Ne? Also das muss man sich auch vorstellen, das sind heute eher so 2-3. Aber man muss dazu sagen, es gibt natürlich nicht mehr diese Lager, wir lagern kein Getreide mehr. Es gibt natürlich noch Mäuse hier und da, aber natürlich bei weitem nicht mehr so viel. Das hat natürlich damit zu tun, dass dieser Wert der Eule für den Menschen letztlich abgenommen hat. Aber wenn ich das schon sage, wird mir schon schlecht. Was denn für ein Wert, was für ein Nutzen, wofür ist die gut? Ja. Darum geht's ja gar nicht. Ich will nur erklären, wie sich sowas verändert und wie sich sowas radikal in den letzten 30, 40, 50 Jahren verändert hat, nachdem es vorher Jahrhunderte gleich war. Und das ist eben das Krasse.
Ja, Punkt. Und das ist ja nicht nur bei der Schleiereule so, sondern im Allgemeinen hast du das gut zusammengefasst, einfach eine Entfremdung von der Natur. Ja. Wir haben uns eben immer mehr wir haben uns immer mehr entfernt.
Ja,
ne?
Genau.
Das ist so.
Genau.
Und so ist es nun mal.
Und, ja, und ich möchte nur noch kurz eine Sache sagen. Eine positive Sache für die Schleiereule oder zwei. Man kann da, wo sie vorkommt, in den Siedlungen und in den, also wo man weiß, es gibt sie oder es könnte sie geben, da kann man was tun, indem man ganz gezielt Schleiereulenkästen baut, aufhängt und die in diese freistehenden Scheunen hängt. Und manchmal sogar an die Rückseite von innen, an so ein Loch zum Beispiel. Da gehen die Vögel rein. Auch wenn die Mäusedichte nicht mehr so groß ist, es fehlt eben auch an Brutplätzen. So, das ist ganz, ganz wichtig. Und das hat auch Erfolg. Also das hat wirklich, wenn die Eulen in der Nähe noch vorkommen, streifen die auch herum. Anders als das Rebhuhn übrigens, was ich eben genannt habe. Die streifen herum und die Jungvögel streifen im nächsten Jahr herum. Das heißt, das kann Erfolg haben. Wenn ihr also Leute kennt, die auf einem Bauernhof wohnen oder die vielleicht aus der Stadt rausgezogen sind, einen alten Hof gekauft haben, so wie so viele, so wie auch ich, dann sprecht mit denen und was könnte es denn Schöneres geben, als Eulen am eigenen Haus brüten zu haben?
Nein, ich, das Süßeste. Ja. Das Süßeste. Also, ach toll.
Und das,
ja, ich fände es so schön.
Genau, und das ist das Allertollste und das, ich erlebe es hier täglich, als wir hierher gezogen sind, ich dachte, ich fasse es nicht. Wenn hier zu einer gewissen Jahreszeit, zur Balzzeit, was jetzt auch schon wieder losgeht bald, wenn hier das Männchen und das Weibchen, wenn die hier kreischend übers Dorf fliegen nachts, ich dachte, ich werde nicht mehr. Ich habe diesen Schrei, der durch Mark und Bein geht, wirklich durch durch unsere Wände gehört. Und dann habe ich es erst irgendwann gerafft. Inzwischen kenne ich auch denjenigen, wo sie brüten. Und ich habe auch die Jungvögel beobachtet und so weiter. Wir verraten das nicht so vielen, weil es eben eine Seltenheit ist hier in Brandenburg. Und dann wollen wieder alle gucken und das die beringen und so weiter. Aber es ist einfach ein großer, großer, es ist einfach ein Wunder. Diese Vögel sind so wunderschön und so anmutige Tiere. Und wenn wir es zulassen, dass die aussterben, hier bei uns, dann weiß ich nicht, was ich dann mache.
Ich weiß es auch nicht. Ich finde es auch. Und es ist ja auch so ein Vogel, der so auch durch sein Aussehen so berühmt ist. Ja. Und, also was heißt berühmt, aber so, ja doch, wir kennen ihn, glaube ich, alle, auch Kinder, ne? Durch diese herzförmigen Schleier, ja. Federschleier im Gesicht. Und ist ja auch so ein, ja, so ein wunderschöner Vogel.
Er hat was, warum er auch so mystisch ist, natürlich, weil
es ja, mystisch, ist hier genau.
Bei uns diese Eule, die halt so hell ist, also so weiß im Gesicht. Ja. Das ist ja sonst nur die, also von denen, die man vielleicht mal irgendwann sieht, und dann noch Kulturfolgerin, ist sie ja, ja, dieses weiße Gesicht ist einfach sehr besonders. So. Und was sehr ausgeprägt ist, und das ist eben sehr selten bei Vögeln, sie hat die Augen vorne. So. Ja. Und ihr,
und klein auch, ne? Kleinere, ja, Augen.
Ja, aber was ja besonders ist, weil alle Vögel, also Singvögel und so weiter, haben ja die Augen links und rechts. Ja, deswegen neigen die ja den Kopf auch immer so. Ja? Und Eulen, also Schleiereulen vor allem, haben die Augen vorne.
Ja. Bist du noch da?
Ja, ich bin die ganze Zeit da. Hörst du mich nicht mehr?
Super, ich habe nämlich gerade ein Buch gesucht.
Also hier. Ich höre dich noch.
Jetzt bin ich aber noch wieder zurückgekommen. Okay. Ja, ich habe ein Buch gesucht, und wo auch der Vogel so schön, genau, gemalt wurde, aber habe es jetzt nicht gefunden. Ist also, auch egal. Ich wollte jetzt mal den Schrei abspielen.
Ja, mach mal. Ja, mach mal.
Das muss jetzt mal sein, kurz. Nochmal, das gibt's ja gar nicht. Ja, sehr, also es ist schon ein krasser Schreien, ne?
Ja.
Wenn man das nachts hört, denkt man so, oioioi.
Ja, ich habe am Anfang gedacht, das wäre irgendwie, da wird jemand abgestochen oder so. Also ja, das ist wirklich gruselig. Und wieder so ein klassisches Beispiel von, vor 200 Jahren gab es kein Radio, kein Netflix und gar nichts. Und da haben die Leute mit dem gelebt, was sie umgeben hat. Und das war natürlich schon, also wenn man das nicht wusste, war das ganz schön, ja, gruselig.
Ja, ja, ja.
Also, und ich kann an der Stelle nur einmal, um das mit dem Gebäude abzuschließen, alle, die irgendwie auf dem Dorf wohnen und vielleicht den Pfarrer kennen oder wie auch immer, sprecht mal mit dem über die Kirchen. Da gab es auch vom NABU eine gute Aktion, mal auf diese Gebäudebrüter an Kirchen hinzuweisen. Wir können manchmal, die Politik und die großen Naturschutzverbände, manchmal versagen sie, aber wir können ganz viel auch selber tun. Und das möchte ich damit ganz kurz nochmal hier euch ermutigen, dass ihr mit den Leuten sprecht, die vielleicht eine Scheune haben, aber eben auch die Kirchen, weil es kann so einfach sein, und auch für Fledermäuse und so, einfach mal die Kirchen zu öffnen, und wenn es da Gegenwind gibt, dann sagt doch, dass ihr da zweimal im Jahr putzen geht oder so. Wirklich, es geht alles.
Es tut mir leid, wenn wir immer, manchmal komme ich mir vor, wenn wir so viel über solche Sachen reden, wie so Betty Downers, aber es ist nun mal so, das sind wichtige Themen, und die jedes Mal, wenn ich mich mit ja, der Natur, den Vögeln etc. beschäftige, dann wird mir klar, wie wichtig, ja, diese Zusammenhänge sind, und deshalb ist es auch gut, dass du die nochmal so aufzeigst oder wir sie aufgezeigt haben. Und jetzt zu den schönen Dingen dieses Vogels, das Besondere dieses Vogels, abgesehen von diesem flauschigen, weichen, unglaublich weichen Federn,
ja,
ist auch der Flug. Man hört dieses Tier ja überhaupt nicht, du hast das ja schon erwähnt. Ja. Und ich habe sogar gelesen in einem sehr schönen Artikel übrigens von Kurt Riechelmann, kennst du den?
Nee,
der hat auch,
glaube ich.
Der schreibt für verschiedene Zeitungen, ich glaube Frankfurter Allgemeine unter anderem, aber hat auch das Buch Krähen geschrieben.
Aha,
ne? Ja, das, also kenn ich. Das kennst du ja. Und das ist ja auch ein sehr schönes Buch. Und ja, der schreibt über Schleiereulen. Passenderweise war das am 17. Dezember, glaube ich.
Ja.
Und da hat er einen Satz gesagt, den ich so schön finde, er hat das alles so ein bisschen zusammengefasst, und also ich bleibe jetzt erstmal bei dem einen Thema, nämlich Flug, ja, und er sagt, ja, dass sogar blinde Schleiereulen, wenn sie den Raum kennen, in dem sie jagen, eine Maus schnappen. Das heißt, die, krass, sind so gut vom Gehörsinn, dass die einfach schon in ihrem Küken-Dasein das lernen, zu hören, wie eine Maus sich anhört. Und das, ja, können, krass, sie eben ausmachen, und dadurch diese Beute schlagen, nur durch den Gehörsinn. Und das finde ich einfach, das ist doch, phänomenal sozusagen. Und dadurch, dass sie nicht hörbar sind, hören die Mäuse die Vögel natürlich auch nicht, ne?
Genau. Und ich habe gelesen, dass Schleiereulen problemlos Mäuse orten können anhand der Geräusche, die sie zum Beispiel beim Fressen machen. Also so ein kleines Nagen oder so.
Ja, oh Gott.
Und klar, das hören wir auch, wenn wir daneben stehen und so, ne? Aber für die Schleiereule ist das sozusagen von Anfang an Ziel der Jagd, sowas zu hören. Und das ist schon echt krass, muss ich sagen. Mhm. Und deswegen sind übrigens so schneereiche Winter nicht gut. Als wir hier diesen Schnee hatten, von dem ich eben schon erzählt habe, war auch die Schleiereule weg. Die können das nicht, die mögen das gar nicht, weil dann ist alles, dann sind die Mäuse nicht mehr so gut hörbar. Mhm. Der Schnee schluckt ja alles.
Ja.
Das ist für die ist das total teilweise dramatisch, auch so Wintereinbrüche, von denen wir ja nicht mehr so viele haben, wieder auszugleichen, habe ich neulich noch gelesen.
Also, ja, ich glaube, das kann ja richtige Populationen zerstören, ne?
Heutzutage.
Ja, gibt es sogar ein Wort für Sterbewinter, nennt man das.
Genau, und heutzutage ist das so. Und in der aktuellen roten Liste, habe ich nochmal nachgelesen, steht das auch explizit drin, dass eben dieser Kältewinter 2009, 2010, an den du dich auch erinnerst, in Berlin und Brandenburg, der hat zu extremen Einbrüchen geführt und davon haben die sich nicht erholt. Und das wäre halt früher anders gewesen, ne? Und die erholen sich eben nicht aus all den Gründen, die wir eben genannt haben. So, aber wir wollen ja über die Federn und über diese wahnsinnigen Fähigkeiten sprechen. Aber deswegen ist Schnee für die überhaupt nicht. Mögen sie nicht. Moginet, sagt die Schleiereule.
Moine. Und dabei sind die Vögel ja auch, also was ich gehört habe von der vom Nisten, die müssen ja nicht unbedingt jedes Jahr nisten. Das sind also auch Vögel, die sich in gewisser Weise anpassen können. Früher waren die eben territorialer, heute gibt es sogar Männchen, die nebeneinander brüten oder auf jeden Fall in der Nähe brüten. Also es ist schon so, dass auch die sich so ein bisschen anpassen und die Eulenpaare da in guten Jahren mehr nisten und in schlechten Jahren nicht so viele.
Genau.
Oder gar nicht.
Nur insgesamt ist eben, wenn die Jungenzahl insgesamt zurückgeht, weil die ist Nahrungsangebot, ne, dann ist es eben ganz schwierig, irgendwelche Dinge, die spontan passieren, auszugleichen. Und das ging früher eben besser. Aber ich habe auch gelernt, dass zum Beispiel Schleiereulen Schachtelbruten machen. Das bedeutet, wenn man noch einen zweiten Nistkasten irgendwo aufhängt, obwohl einer besetzt ist und es ist ein gutes Mäusejahr, kann es passieren, dass das Männchen die Jungen alleine versorgt, während das Weibchen schon auf den nächsten Eiern sitzt, in einem anderen Kasten.
Crazy. Ja, dann geben sie richtig Gas.
Genau. Ja, müssen sie eben auch. Wenn es läuft, dann läuft's, denken sie sich. Genau.
Ja, ja.
Es gibt zu diesem Thema Flug und also übrigens, wen das interessiert, ich bin nicht gut in Physik und den ganzen Geschichten, aber da gibt es Artikel noch und nöcher zu, wie die Federn aufgebaut sind mit irgendwelchen Härchen und Häkchen und die Luft wird abgelenkt davon. Ne? Also da gibt es wirklich interessante Artikel, wie die Eule, das Gefieder anatomisch einfach anders ist als bei irgendeiner Taube, die ja leider so sehr laut fliegt. Und
auch abhebt laut.
Ja, aber wirklich, dieses Tauben und dann auch noch so, ja, egal. Und da gibt es auch übrigens Videos im Internet, wo in einem schalldichten Raum Menschen Mikros aufgestellt haben und dressierte Vögel, also erst eine Taube, dann einen Bussard oder so, über diese Mikros fliegen lassen. Total krass, total spannend. Und dann als letztes eine Eule und man hört nada.
Nicht.
Wirklich.
Das ist so krass. Also, das ist wirklich krass.
Also mit einem, die haben da fette Sounds, also du weißt es, kennst es ja aus dem Film auch, extrem gute Mikros aufgestellt und du hörst nichts.
Das ist echt krass. Das ist echt krass.
Ja.
Irre.
Und das ist wirklich vollkommen irre. Ein Grund
mehr,
sie zu schützen.
Jetzt
reicht's auch. Jetzt können wir langsam.
Jetzt ist auch mal gut. Jetzt haben wir uns richtig schön ausgelassen.
Ich bin richtig im Eimer jetzt nach diesem. Ich habe nicht damit gerechnet. Ich dachte, wir machen eine gemütliche Weihnachtsfolge mit bisschen Mariah und so. Und jetzt gehen wir hier mal wieder voll zum Jahresende nochmal ins Eingemachte. Aber es ist auch richtig und wichtig.
Ja, es kommt immer anders, als man denkt. Und ich habe gemerkt, Ja, und ich habe einfach bei mir gemerkt, ich habe auch gestern ein Gespräch geführt mit einem Kollegen, der auch Film macht. Da habe ich gemerkt, in letzter Zeit bei mir juckt es wieder und ich Klar. merke, wie ich wieder so ein bisschen Revoluzzer werde. Und ich habe einfach, ich finde, das sind wichtige Themen, darüber muss man sprechen. Wir haben eben andere Einblicke, weil wir uns auch beruflich mit solchen Themen total auseinandersetzen. Ja. Und ich merke auch immer mehr bei Unterhaltungen mit Leuten, wie du auch schon mal gesagt hast, dass eben auch viele Annahmen haben, die auch Sinn machen eigentlich, aber die einfach nicht richtig sind. Wie zum Beispiel, woher kommt was und welches Soja und oder wie, ne? Also warum sind diese? Und da finde ich es einfach wichtig, dass man so ein bisschen darüber erzählt. Und jetzt heute war das so.
Es ist vor allem auch wichtig, das in einem Format zu tun, wie wir das machen, nämlich trotzdem sind wir ja ein unterhaltender Podcast und man lernt aber dann auch was bei uns und es ist eben unsere persönliche Meinung, die dann da ab und zu mal, ja, wo wir dann einfach drauf losreden, was aber super wichtig ist, weil wir die Leute auch erreichen dadurch, glaube ich.
Ja, hoffen wir, ja.
Ja, doch, weil ich glaube, nur so geht's und das sollten wir uns auch beibehalten. Und trotzdem machen wir das ja auch nur, weil wir unsere Kleinsten und Feinsten noch ganz, ganz lange um uns haben wollen.
Wir wollen die Kleinsten und Feinsten haben. Wir wollen sie. Ja. So, jetzt wollen wir über die Kultur reden. Wir wollen jetzt.
Reden wir über die Kultur. Hast du direkt was mit Musik? Weil sonst habe ich eine Literaturempfehlung mal wieder dabei. Habe ich auch lange nicht gemacht.
Ich würde mich sehr freuen über deine Literaturempfehlung.
Ja?
Ja, weil ich habe keine.
Okay, ich wollte eigentlich daraus vorlesen, aber in Anbetracht der Zeit, dass gleich schon Heiligabend ist und so, würde ich daraus nicht vorlesen. Aber es ist ein Buch von unserer Freundin Anita Albus, die wir ja schon öfter erwähnt haben. Sie hat ein etwas kleineres Buch geschrieben. Wir hatten ja das Glück, sie auch mal zu treffen. Dieses kleinere Buch, also nicht eins mit den großen, wunderbaren Malereien. Ihr schönstes Buch ist ja nach wie vor das, wo jetzt mein Siebgehirn nicht mal mehr den Titel kennt.
Von seltenen Vögeln.
Genau. Da hat sie einfach wahnsinnig tolle Zeichnungen. Sie ist ja Malerin auch drin.
Ja, und auch ihre Art, wie sie schreibt, ist einfach
genau, sehr schön. Genau, hat schon immer, also wirklich auch, ist ja eine ältere Dame und die hat immer schon diese Verbindung zur Kunst geschaffen, dass wir diese Schönheit bewahren müssen. Und die hat immer schon nicht nur über die Schönheit geredet, sondern auch immer darüber, dass es an uns liegt, sie zu behalten. Und das finde ich daran so toll. Und das auf eine Art und Weise in einem, ja auch in einer Sprache, die einen wirklich bewegt, finde ich. Und,
ja, total.
Und es gibt ein kleineres Buch, das heißt Kreuze und Kathedralen.
Ja.
Und ich habe es eben aufgeschlagen. Ich hatte in meinem Kopf, da ist auch was zu Schleiereulen drin. Und vorne drin steht die Widmung dem liebenswürdigen Kauz, Philipp Juranek gewidmet, von Anita Albus.
Ist das Och nicht Mann, wie schön.
Ja, habe ich vollkommen vergessen.
Ja. Das habe ich auch. Ja, habe ich aber auch. Ich weiß, dass sie dir das unterschrieben hat, aber ich wusste nicht, dass sie dieses Buch. Ich dachte, das wäre das von seltenen Vögeln gewesen.
Und es geht in einem Kapitel um Findelkinder, die sie großzieht und da macht sie so Unterschiede. Kleine Meisen hacken ein und also so total
niedlich auch geschrieben. Ja, habe ich auch gelesen.
Mhm. Ja, und jetzt lese ich doch zwei Zeilen vor, wirklich ganz kurz nur, um Eindruck zu kriegen von ihrer Sprache. Der zutraulichste aller meiner Findelvögel war eine junge Schleiereule. Als ich vor 26 Jahren mein Haus bezog, nisteten die Schleiereulen in dem Taubenschlag eines Nebengebäudes. Bei Einbruch der Nacht konnte man die jungen Eulen in ihrem flauschigen Dunenanzug auf dem steinernen Vorsprung der Einflugluke sehen, wie sie in Erwartung der Atzung durch den Eulerich wie Kinder mit ihrem Körper hin und her pendelten. Das Bettellied, eine Mischung aus Schnarch- und Fauchlauten, das sie gemeinsam anstimmten, sobald der Mäusejäger mit der Beute lautlos niederschwebte, war weithin vernehmbar. Die Wiesen müssen damals noch nicht so überdüngt und verdichtet gewesen sein wie heute, so dass sie für Mäuse noch bewohnbar waren und es den Eulen nicht an Nahrung mangelte. So, und dann geht's weiter und so weiter und so weiter. Ich will damit also nur sagen...
An diesem Satz alleine oder den zwei Sätzen hätte ich mehrere Jahre gesessen, um diese ganzen Wörter irgendwie aneinander zu reihen. Das ist echt
schön. Genau, aber was ich eben krass finde ist, also es geht jetzt in der Geschichte weiter, wie es, dann hat sie eine kleine Eule aufgezogen und so, ne? Aber was man daran eben sieht, ist, es ist eine sehr künstlerische Art zu schreiben und trotzdem schafft es sie, in einem Halbsatz einzubauen, dass die Wiesen damals noch nicht so verdichtet und überdüngt gewesen sind. Ne?
Aber wann hat sie das geschrieben, das Buch, wenn ich fragen darf?
1704, warte, ich guck mal.
Nein, jetzt kommt es
drauf. Wann wird es? 2014.
Ja.
So, aber ja, auch schon 10 Jahre her. Aber das finde ich halt so schön, wie sie in so eine schöne Sprache es dann doch immer wieder schafft, ist so, einzubauen, dass sich die Welt für die Vögel geändert hat. Also, Empfehlung, Anita Albus, Käuze und Kathedralen im Fischer Verlag.
Super, so. Danke, dass du dran gedacht hast.
Das war mein Beitrag dazu und jetzt gehen wir zu deiner Musik oder was auch immer jetzt kommt.
Ja, also ich habe natürlich auch geguckt, was es so gibt über die Schleiereule. Die heißt auf Englisch Barn Owl. Was auch Sinn macht. Barn ist, soweit ich weiß, Scheune.
Ja.
Ja, Scheuneneule. Passt natürlich auch sehr gut. Ich habe jetzt ein paar Sachen gefunden, fand die aber jetzt nicht alle so mega. Ich würde am liebsten jetzt erstmal auf ein Album hinweisen, was ich schon mal, wovon ich schon mal erzählt habe, und zwar von Cosmo Sheldrake, einem Musiker aus England. Der hat 2020 ein Album rausgebracht, das heißt Wake Up Calls, und da geht es nur um Vögel, da ist auch jedes Lied ist mit einem Vogel benannt, und das Album ist, auf dem Cover sieht man eine Schleiereule, sehr schön gemalt, kann man sich mal angucken, und das letzte Lied des Albums heißt auch The Old Song, ist jetzt nicht explizit auf die Schleiereule gemünzt, aber da wir die Schleiereule auf dem Album-Cover sehen, macht das schon Sinn, und den habe ich in unsere Gut zu Vögeln-Playlist reingepackt. Das ist ein sehr schöner Song. Ich glaube auch mit einer der am meisten gehörtesten von diesem Album. Ah. Also der ist auch, glaube ich, am bekanntesten sozusagen. Aber ich habe ihn nicht ausgewählt. Ich habe einen anderen Song ausgewählt, und zwar von einem Musiker, den ich auch schon ein wenig länger kenne. Der heißt Patrick Watson, und Patrick Watson ist aus Kanada eigentlich und macht so Singer-Songwriter-Musik, und der wird oftmals ein bisschen mit Rufus Wainwright oder Jeff Buckley verglichen, beides tolle Interpreten, die ich sehr, sehr gerne habe, und der hat ein Lied auf seinem, ich glaube, das war, warte mal, Wooden Arms heißt das Album, und das ist von 2009, also schon was länger her. Und da ist ein Lied drauf, das heißt Big Bird in a Small Cage, und das würde ich gleich mal spielen. Das mag ich. Das ist ein wenig langsamer und auch ein bisschen trauriger, aber irgendwie passend und schön. Und warum ich den auch sehr gerne mag, ich habe Patrick Watson kennengelernt, weil er hat ein Lied gesungen, was vielleicht mehrere Leute können, und zwar To Build a Home. Kennst du das? From the Cinematic Orchestra. Also es ist eigentlich Cinematic Orchestra, aber er hat gesungen, die haben ja auch oftmals akustische Sachen, der hat das gesungen, daher kenne ich ihn, diesen Song liebe ich sehr. To Build a Home ist ein ganz schöner Song, ist auch auf der Gut zu Vögeln Playlist jetzt.
Ja.
Und genau, und das spielen wir jetzt mal ab. Also, Patrick Watson, Big Bird in a Small Cage, Philipp, und ich wünsche dir Merry, Merry Christmas. Merry Christmas.
Oh. Merry, Merry Christmas. Wünsche ich dir auch von Herzen, dir und deiner Familie und deinen Lieben und allen Vögelchen und allen, die uns jetzt zuhören, von Herzen fröhliche Weihnachten, alle, die es feiern, und einen schönen Jahreswechsel, einen ruhigen Jahreswechsel, und wir hören uns dann im neuen Jahr,
würde ich sagen, oder? Ja, wir hören uns ganz bald. Macht es gut, here he comes, ciao.
Macht es gut. Tschüssi.
There was a house halfway around the world, and I was invited in for a small taste of gin. There was a hallway 1,000 doors long, but the biggest one of all was Small occasion of sleep.